Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Abgebinged. Dieses Mal wieder mit einer Abgebinged-Spezialfolge, denn wir haben wieder Snowpiercer geguckt, Folge 7. Und natürlich wieder an meiner Seite ist der Stu. Hallo Stu.
Hallo zusammen.
Wie hieß denn die Folge?
Also die Folge hatte wirklich einen Titel, wo ich dachte, das ist ein Zeichen, denn sie heißt im Deutschen Das Desinteresse des Universums. Und man könnte das Wort Universum auch mit Thomas und Stu austauschen. Dann hätte man, glaube ich, auch ungefähr, genau. Wie wir gerade zur Serie stehen, ja.
Ja. Wir haben ja die letzten Podcast-Folgen immer schon gesagt, dass wir sehr begeistert sind und uns sehr freuen auf jeden Montag, wenn wir das gucken können und das Beste eigentlich der Podcast ist. Also ich freue mich jetzt auch wieder drüber zu reden. Ja, zu gucken ist eine andere Sache.
Ja, ich muss auch sagen, dieses Mal hatte ich auch Probleme, mich zu überwinden, wirklich auf Play zu drücken. Ich weiß auch nicht warum. Die letzten Male war mir halt immer klar, okay, das wird wahrscheinlich jetzt nichts sein, was mir Spaß bereitet. Aber heute, warum auch immer, habe ich mit der Sichtung echt lange gewartet.
The universe is indifferent, ja. Eigentlich kann ich jetzt wieder den Standardspruch bringen, wie jeder Folge. Sie beginnt nämlich philosophisch, wobei ich dieses Mal das Gefühl hatte, es ist sehr pseudophilosophisch, was sie da jetzt rauskloppen. Ich weiß nicht, wie es dir ging beim Anfang der Folge.
Also ich habe mir in der folgenden Notiz aufgeschrieben, LJ, Fragezeichen, schwafelt, Sexszenen, LJ scheint eine Anführerin zu sein, denn wir sehen LJ in diesem Nachtzug und da stehen auch so ein paar andere Leute bei ihr. Und für mich hat das so den Eindruck erweckt, dass sie so eine Art Gefährten hat oder so. Also wirkte auf mich zumindest so. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber das...
Der Herr des Zuges.
Ja, es kann sein.
Nee, ich glaube, das ist der neue Bodyguard. Wie hieß der denn? Peter? Ich weiß es nicht mehr.
Nee, Peter war das Red Shirt. Da kommen wir gleich zu.
Stimmt, da kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall hält sie wieder einen Monolog. Und dieses Mal dreht sich halt alles, wie der Titel der Folge schon verrät. Alle Menschen denken, sie sind das Zentrum des Universums. Aber eigentlich kennt nur sie die Wahrheit. Und das ist nämlich das Desinteresse des Universums bezogen auf uns. Mhm. Alle machen ihre Spiele, ihre Intrigen und bla bla bla.
Finde ich absolut gut. Ich finde, man sollte einer Frau trauen, die Penisse sammelt und den Augapfel des Vaters lutscht. Das ist eine ganz tolle Anführerpersönlichkeit, ja. Ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, diese Sexszenen im Prolog.
Ja.
Ich meine, ich habe nichts gegen Sexszenen, aber das wirkte auf mich so ein bisschen wie, ja komm, lass sie mal Sex haben.
Ja, genau. Legt euch mal ganz kurz hin, streichelt euch ganz kurz und dann machen wir weiter. Ja. Ich habe dazu übrigens notiert, es liegt Liebe in der Luft.
Ja, wobei es gibt auch ein bisschen Liebe in der Folge, abseits vom Sex, das stimmt schon.
Ja, also zumindest zum Anfang jetzt, diese Szenenfolge, die sie da gezeigt haben, das ist schon so ein bisschen. Also wir hatten ja Tabula Rasa nach der letzten Folge. Und ich hätte mir schon gedacht, dass sie eigentlich so starten und erstmal zeigen, alles ist wieder gut, alle finden sich wieder. Aber danach kommen ja sehr schnell die Ereignisse wieder ins Rollen.
Mhm. Ja, stimmt. Ja, und nach dem Prolog befinden wir uns im Cockpit. Heißt der Harvey oder heißt der Arvi?
Ich weiß es nicht.
Lieber Koschmann, wenn du es weißt, bitte in die Kommentare. die reden halt über Layton. Und darüber, dass er ja den Passagieren die Wahrheit sagen kann über Melanie. Und Melanie, die auch anwesend ist, glaubt nicht daran, weil sie Layton kennt oder beurteilen kann. Und geht davon aus, dass er den richtigen Moment abwartet, um die Bombe platzen zu lassen. Und da liegt sie nicht richtig. Da liegt sie komplett richtig, meine ich.
Ja.
Und das war's auch schon im Cockpit, oder?
Genau, mehr passiert da auch ehrlich gesagt nicht. Außer, dass er alleine zurückgelassen wird und wieder das Kommando hat und er sich da denkt so, Mann, ich will auch ein bisschen Spaß.
Ja, und dann kommt wieder eine typische Melanie-Ansage. Mhm. Und das, ich würde sagen, das erste große Rätsel der Serie Snowpiercer wird gelöst. Und zwar, wie hieß der tapfere Ingenieur, den du letzte Woche so verschämt als Redshirt bezeichnet hast, der bei der Reparatur der Hydraulik von einem Dingsbums erschlagen worden ist. Und der hieß Peter DeMarco. Und es wird Peter DeMarco gedankt.
Insgeheim glaube ich ja, dass die unsere Podcasts hören und jetzt einfach nur noch schnell diese Szene reingeschnitten haben, um zu sagen, der hatte einen Namen und der war auch wichtig im Zug. Der Peter, der lag uns alle am Herzen. Ne?
Ja, aber Peter hinterlässt ja eine Lücke, nicht nur in unserem Herzen, sondern natürlich auch in dem frigiden System des Snowpiercers. Mhm. Aber es gibt einen Ersatz für Peter, nämlich Miles.
Ja. Kinderarbeit ist auf jeden Fall da kein Thema.
Kinderarbeit ist kein Problem. Wir wissen ja auch, Miles ist super intelligent, der kann ja anscheinend alles. Ich meine, irgendwie gefühlt erst in der dritten Klasse und schon das Ingenieurstudium beginnen. Warum nicht?
Fast abgeschlossen scheinbar.
Ja, wobei man auch ganz klar sagen muss, dass Melanie das ja bekannt gibt bei ihrer Durchsage, dass Miles der neue Peter wird. Und das tut sie ja durchaus mit einer Absicht, denn sie weiß, Layton, der sich ja noch versteckt hält in diesem diesem Zimmer der Krankenschwester, dass er das hören wird. Und natürlich findet er und Josie relativ schnell heraus, okay, das ist eine Falle.
Ja, ist ja, ja. Das ist jetzt auch nicht schwer, oder?
Ja. Oh, was ich vergessen habe, Root, guckst du die Serie eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch?
Ich gucke die auf Deutsch.
Ich auch. Und ich dachte mir, heißt die im Original auch wirklich Ruth oder nennen sie da wirklich Ruth?
Ich glaube Ruth.
Ja, also dann, okay. Auf jeden Fall Ruth, ich finde das viel schöner, findet es nicht so toll, dass Miles befördert wird. Mhm. Ich kann es verstehen, denn Miles ist ja irgendwie erst 8 Jahre alt. Aber
was wissen wir schon? Ja. Wir führen keinen Zug.
Ja. Und das war's dann auch mit der Ansage, ne?
Ja, genau, mehr passiert da nicht. Im nächsten Moment haben wir ja schon Layton und Josie, wie gesagt, die halt wissen, okay, it's a trap. Und Layton verrät dann seinen glorreichen Plan. Mhm. Und zwar, er will Miles retten und das Dritte umstimmen und eine Revolution starten. Wow.
Wow. Wahnsinn. Da bin ich aber vor Ekstase von meinem Stuhl gefallen, als das gesagt wurde.
Völlige Begeisterung.
Ja. Aber danach die Szene habe ich mich wirklich ein bisschen gefreut, denn Dr. Henry Klimt ist back.
Ja, der ist wieder da, genau. Ja. Und nicht nur das, sondern die bekommen ja dann quasi Informationen, also nicht nur, dass es halt nicht einfach so geschehen kann, dass Layton wieder aufersteht und rumwandelt. Mhm. Und das, was fehlt.
Genau, es wird bekannt, also der Henry erzählt Melanie, dass halt nicht nur Layton aus seiner Schublade weg ist, sondern dass auch, Flüssigkeiten oder halt Cerealien weg sind, die man eben braucht, um Drogen zu machen.
Und jetzt habe ich gerade Frühstückscerealien in den Kopf.
Ja, das war jetzt auch schlecht ausgedrückt von mir. Das geht so, ja, tut mir leid. Aber Melanie ist ja unglaublich clever und weiß, wen sie befragen muss, nämlich den Walter White des Snowpiercers, die guten alten Terrence. Und genau das tut sie dann auch.
Übrigens, da noch eine sehr wichtige Information, die gefallen ist, um das Ganze auch mal einzuordnen.
Ja.
Seitdem diese glorreiche Kampfnacht gelaufen ist, ich glaube in Folge 3, egal,
ja, kann sein.
Sind 5 bis 6 Wochen vergangen.
Mhm. Für mich wirkt das wie 3-4 Tage.
Ja, definitiv.
Also wirklich.
Aber das wissen wir schon.
Und es hilft auch nicht, dass sie am Anfang jeder Folge zeigen, dass sie gerade irgendwo in einer anderen Eiswüste unterwegs sind.
Mhm.
Weil das sah heute wieder so aus wie, was hätte es sein können? New York hätte es sein können, Tokio.
Irgendeine random Stadt, ja.
Irgendeine random Stadt, ja. Also da war es noch ganz cool, als sie vor 2-3 Folgen im Amazonas unterwegs waren. Das konnte man noch irgendwie, ja, verifizieren. Aber das ist jetzt wieder, also wenn wirklich ihre Idee war, wir sagen den Zuschauern zu jeder Folge, welche Zeit es ist, indem wir zeigen, in welchem Gebiet wir unterwegs sind, dann ist das leider komplett in die Hose gegangen. Aber wirklich komplett.
Auf jeden Fall, ja. Also diese zeitliche Dimension, abseits auch der räumlichen Dimension, das hatten wir auch schon öfter angesprochen, die funktioniert in dieser Serie einfach überhaupt nicht.
Gar nicht, nein.
Ja.
Also ich bin ja nicht unbedingt so ein Fan wenn ein Film oder eine Serie etwas mit Text erklärt. Aber manchmal ist die einfachste Lösung auch die beste. Einfach zu schreiben, Tag halt 5867 seit Abfahrt oder so. Das wäre auch
ein bisschen. Das hätte sogar einen dramatischen Effekt.
Ja, genau. Irgendwie. So ein bisschen, es erinnert mich so ein bisschen wie an die Truman Show, wo am Anfang des Films ja auch gesagt wird, Tag 33.000 seit seiner Geburt.
Mhm.
Ja? Aber gut, sie machen es halt anders und versagen.
Wir sehen dann auf jeden Fall nochmal Layton und Josie, die knuddeln sich nochmal.
Ja, wobei, was wir noch erwähnen müssten, ist, dass Terrence verspricht, Layton auszuliefern. Und es tut mir leid, wenn man das gerade hört, aber warum auch immer, wird gerade in meiner Stadt ein Feuerwerk abgehalten. Frag mich nicht, warum.
Ist nicht schlimm.
Okay.
Genau, aber mir war schon klar, also später sehen wir dann Terrence, wie er dann sagt, so, ist mir eigentlich egal, ich verrate hier niemanden, ne? Mhm. Ja, und der ist auch relativ belanglos, der Charakter, ehrlich gesagt, aber egal.
Ja, der ist halt so Funktionswerkzeug. Wir müssen halt irgendwie jetzt da rein, wer könnte uns reinbringen?
Das als Hausmeister.
Ja. Ja. Ja.
Ja. Layton macht sich auf jeden Fall auf in den Nachtwagen.
Ja, mit seinem Chauffeur. Mhm. Vorher gibt es noch mal ein bisschen Knutschi-Knutschi mit Josie. Sind ja immer noch in diesem Zimmer der Krankenschwester.
Genau, ich habe geschrieben, also ich habe mir notiert, einmal drücken bitte.
Ja, ja. ja, und dann wird er halt mit so einer Wäschekiste weggefahren. Und dann habe ich hier geschrieben, edle Frau begrüßt ihn. Ich weiß nicht, wer diese Frau war. Wahrscheinlich. Hatte sie schon mal ein paar Auftritte in der Serie?
Das ist Miss Audrey. Das ist die.
Das ist die Audrey.
Genau, das ist die Herrin des Nachtwagens.
Okay. Siehst du mal, weil ich habe hier stehen Edelfrau, Klammer auf, vielleicht Astrid, Klammer zu. Ja, und die begrüßt halt Layton. Und dann sind wir aber wieder bei Bennett, der Miles besucht in seiner Schulklasse. Und da wird klar, dass Bennett Miles Mentor wird und weil das ja gefeiert werden muss, dass Miles aufsteigt, bekommt er etwas geschenkt und zwar eine Mandarine und ich war wirklich kurz davor, Thomas, wieder so die Augen zu verdrehen, aber dann ist etwas passiert, ist etwas passiert, was mich unglaublich glücklich gemacht hat.
Das war ein sehr befriedigender Moment in dieser Serie. Und zwar, also ich kann mir vorstellen, dass er auch sowas noch nie gegessen hat, ehrlich gesagt, weil er ja sehr klein auf diesen Zug gekommen ist. Und er isst es tatsächlich mit Begeisterung und mit Gefühl. Und es ist was Tolles, was Neues. Und
Ja. Das, was wir uns all die Zeit gewünscht haben, wenn jemand, der jahrelang nichts anderes gefressen hat, außer wahrscheinlich Rattenscheiße und Kruste von altem Brot, endlich mal eine Mandarine isst. Danke, Miles. Auch wenn ich Miles Arc bislang total schwachsinnig und doof und langweilig finde, aber Miles, beste Szene der Folge, ganz klar. Muss ich sagen, ja.
Dafür ist die nächste Szene relativ bescheuert, ehrlich gesagt. Also zum einen erfahren wir, wie Commander Gray mit Vornamen heißt.
Nolan.
Und Nolan baggert sich an Ruth an, so ganz nebenbei, wenn sie sich begegnen, im engen Flur.
Ach, romantisch.
Und es ist ja überhaupt nicht offensichtlich, dass er irgendwelche Pläne verfolgt, um sie auf diese Seite zu ziehen, von dieser Verschwörung, von der wir ja schon wissen.
Ja.
Auf jeden Fall sagt er ihr, dass das toll war, wie sie ihre Rede gehalten hat und dass sie wirklich ein angenehmer Mensch ist und er gerne mit ihr essen gehen möchte.
Und
siehst du, Liebe liegt in der Luft.
Ja, und vor allem, weißt du, ich musste ein bisschen lachen, weil wenn eine Figur ähnlich kalt ist wie draußen die Tundra, dann ist es gut.
Ja, genau.
Aber ja, okay, hey, wir wissen jetzt, wie er mit Vornamen heißt.
Mhm.
Danke dafür.
Und von Ruth erfahren wir ja auch noch gleich, aber da kommen wir gleich noch zu.
Da kommen wir gleich noch zu, ja.
Auf jeden Fall geht es Miles nicht so gut.
Ja, wobei, vorher gibt es auch die Szene, wo Jinju Bess fragt.
Ach stimmt, genau, die fehlt noch, stimmt.
Wir wissen ja, Bess hat ja Layton bei der Flucht geholfen. Mhm. Und Jinju ist ja Team Melanie, während Bess sehr deutlich mit sich hadert. Und sie fragt sie halt relativ genau, weißt du, wo Layton ist? Und Bess verneint ist. Aber man sieht schon an, dass diese Verneinung nicht ganz überzeugend ist. Also wenn ich jetzt diese Jinju, also ihre Ehefrau wäre, dann wäre ich nach diesem Nein nicht davon überzeugt, dass sie nichts
da
weiß.
Da bröckelt es gewaltig in der Beziehung.
Da bröckelt es gewaltig, da hast du recht. Und jetzt können wir gerne zu... Ja.
Miles, genau, der bröckelt es nämlich auch.
Ja,
aus dem Mund.
Husten, ja.
weil Miles muss sich übergeben.
Ja,
und Bennett spuckt den ganzen Tisch voll.
Ja. Was ich da total cool fand, ich weiß gar nicht, wann sie das gedreht haben, aber ich hatte
letztes Jahr oder so, ja.
Ich hatte so einen leichten Corona-Vibe.
Das war wirklich, ich glaube, das haben sie gemacht, weil ja in der Graphic Novel, in der Vorlage, stirbt ja, glaube ich, fast die gesamte Besatzung. Oh, jetzt mache ich einen Spoiler. Geht sehr krass um Krankheiten. Ich glaube, deswegen haben sie das mit drin gehabt, aber es war wirklich so, wo ich auch dachte, ja, das kenne ich. Maske auf, Sicherheitsabstand. Ne?
Genau. Ja. Die Lehrerin sagt halt wirklich dann, okay, Kinder, was machen wir, wenn ein Mitschüler übel ist oder krank ist? Maske aufsetzen. Mhm. Aber weißt du, was ich mich gefragt habe?
Was denn?
Pass mal auf, stell dir vor, du bist 6, 7, 8 Jahre alt, ja, und gehst halt zu dieser Snowpiercer-Schule. Dann kommt irgendwie vor, weiß ich, 8 Wochen irgendwie so ein Teddy, ja, und der ist im allem besser. Der kann alles, ja, der kommt, bekommt sogar eine Mandarine und dann kommt sogar so ein geiler Ingenieur nur für ihn zu dir in die Klasse. Mhm. Ich glaube ganz ehrlich, dass Miles der absolute Streber ist.
Ja.
Ich glaube, der hat da keine Freude in der Klasse.
Aber sie haben ihn wohl alle ordentlich verabschiedet, was auch immer das heißen mag.
Ja. Okay, da schon auch wieder. Naja, auf jeden Fall, er kotzt, es werden Masken aufgesetzt und er wird zur Krankenstation gebracht.
Mhm. Bevor mit der Ärztin, nicht mit der Krankenschwester.
Ja, ach, sorry, ja, mit der Ärztin, nicht der, ja, sorry, ja, es tut mir leid. Und da kommen sie dann auch an. Dazwischendurch gibt es noch so eine Szene, wo Layton mit seiner Frau redet, also mit Josie. Mehr habe ich mir zu dieser Szene aber nicht aufgeschrieben, wenn ich ehrlich bin.
Ja, da gibt es nur so, trifft er sich wirklich noch mit Josie? Ich habe es nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall macht er so Verhandlungen mit dem Nachtwagen quasi, mit der Audrey, bezüglich halt der Unterstützung der dritten Klasse.
Ne? Ach, also darum geht's ja, halt ja, es war nicht Josie, es war Audrey. Ja, siehst du mal. Ja, ja, das ist, sorry. Ja, ich, ja. Na, okay. Miles ist dann jetzt in der Krankenstation bei der Ärztin. Und der Bennett möchte bei der Behandlung dabei sein, aber Dr. natürlich sagt
Pelton.
Dr. Pelton, ja. Ist jetzt gut, Thomas, ne? Bist du so klug, dass du wie Miles, ne?
Ja, so ein bisschen, ja.
Okay. Und der Bennett möchte halt bei der Untersuchung dabei sein, aber die Doktorin sagt ganz klar, nee, sorry, hier wegen Hygiene und so. Und ja, die Tür bleibt zu, aber die Tür hat ein Fenster. Und dann trifft halt Miles seine Mutter wieder, also die Josie, weil die hat sich als Krankenschwester eingeschleust. Und dann wird klar, dass Miles gekotzt hat, lag in der Mandarine, die wurde nämlich vorher von der Ärztin oder von Josie oder wahrscheinlich vielleicht auch von der Lehrerin vergiftet, damit er kotzen muss. Denn, so wie ich es verstanden habe, gehört die Lehrerin mit zu diesem Komplott.
Ja, so habe ich es auch verstanden. Also sie steht ja da und lenkt ihn relativ gut auch ab. Mhm. Aber das wird das vorher irgendwie mal also dargestellt oder so? Nee, ne? Vielleicht ploppen jetzt einfach in den nächsten Folgen so ganz viele Verbündete irgendwo auf. So.
Ja. Naja. Naja, jedenfalls, was gibt Josie ihrem Sohn mit? Also es ist ja nicht ihr leiblicher Sohn, aber sie hat ihn ja großgezogen.
Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Vielleicht töte Wilford. Ja. Töte!
Weil Miles ist ja, wenn er halt seine, ist das Ingenieur? Ist das Ingenieur, ne?
Ja, genau.
Wenn er das halt macht, dann hat er halt so, hat er echt große Macht. Und der kommt ja aus dem Tail. Und ich glaube schon, dass sie versuchen wollen, mit Miles ein bisschen mehr Macht zu bekommen. Ich glaube aber auch, dass das Melanie weiß, die sich ja schon in der letzten Folge sehr gut um Miles gekümmert hat.
Ja.
Na, na jedenfalls, die Mutter flüchtet, aber sie kann es halt schaffen, weil Bennett wird mittlerweile neugierig, was passiert da, kann es schaffen, halt seinem Blicken zu entgehen. Und dann kommen wir zu den Turteltauben.
Ja, sehr romantisch wieder. Mm, ne? Ja. Im ganzen Wagen nur für Ruth und Nolan. Sie blicken sich tief in die Augen. Und dann kommen die Bulger dazu. Die erste Klasse Typen.
Noch nicht, nee, noch nicht ganz.
Ja, noch nicht ganz, ja.
Was ich mich sehr interessant finde, Ruth erzählt, dass sie früher mal so eine Pension hatte, nenne ich es mal. Bed and Breakfast. Und dass einmal ein Mann plötzlich auf der Schwelle stand, ohne Koffer, der sich halt eingemietet hat. Und mit dem hat sie geredet und er hat ihr einen Job angeboten. Und dieser Mann war Mr. Wilford.
Ja, aber das fand ich dumm.
Ja, wobei, ich finde es in der Hinsicht interessant, weil sie weiß, wie er aussieht. Das heißt, sie hat wahrscheinlich, so wie ich es verstehe zumindest, einen Vorteil, weil ich glaube, die meisten im Zug nicht wissen, wie er aussieht.
das ist natürlich nicht klar. Ne? Also ich glaube, der wird ja vorher irgendwie auch in den Nachrichten gewesen sein. Sonst hätte man ja auch nicht gewusst, dass der Zug da abfährt. Aber egal. Auf jeden Fall fand ich es in zweierlei Hinsicht bescheuert. Erstens, dass es nachher nochmal aufkommt in einer sehr essentiellen Szene, wo es dann bricht mit Melanie. Mhm. Also die haben es quasi nur da reingeschrieben, damit du nachher denkst so, ah, okay, ich verstehe. Ne? Und das Zweite ist, wenn du jetzt fähiges Personal suchst für einen Zug, der das Überleben der Menschheit sichert. Und du gehst in dein Bed and Breakfast und stehst an der Theke und lernst jemanden kennen, der dort arbeitet. Und dann denkst du dir, das sind genau die Qualitäten, die ich dort brauche.
Ja, so ausgedrückt ist das schon ein bisschen seltsam.
Also mir fehlt da so ein bisschen Kontext einfach. Ne? Vielleicht wird das ja irgendwann nochmal in der zweiten Staffel, die zweite Staffel, näher beleuchtet, wenn dann tatsächlich Wilford irgendwie zurückkehren sollte und die beiden aufeinandertreffen. Vielleicht erfahren wir dann ein bisschen mehr. Aber so wirkte das irgendwie sehr seltsam. Mhm.
Ja, ich habe es so ein bisschen verstanden. Also es ist halt diese Szene, dieses Gespräch mit dem Nolan ist halt so das erste Mal gewesen, wo diese Ruth halt ein bisschen menschlicher wirkt. Nicht mehr so der wandelnde Eiszapfen ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, nachdem sie dann herausfindet, warum Nolan ihr schöne Augen gemacht hat, dass es dann auch, ist auch dann war mit emotionalen Wärme. Denn jetzt kommen nämlich die Voglers hinzu. Und die sind genau wie Nolan der Meinung, dass die Melanie vielleicht einfach ein bisschen zu viel Macht hat und das auch nicht richtig macht und dass man ja eigentlich was gegen sie unternehmen sollte. Mhm. Ja.
Davon ist sie aber gar nicht begeistert.
Nein, gar nicht begeistert. Und da ist der Moment, wo ich dachte, okay, auch wenn sie eiskalt ist, aber sie scheint ja wirklich loyal zu Melanie zu sein oder vor allem loyal zum Zug. Genau. Zu Mr. Wilford. Und das behalten wir uns mal im Hinterkopf gleich.
Ja. Danach bekommen wir ich habe es irgendwie als Pokerszene in Erinnerung, was irgendwie so dargestellt wird. Alle sitzen so im Kreis und nein, wir brauchen das und das und wir machen da nicht mit, aber dann kriegt ihr das und das und nee, wir sind zu wenig. Bah. Und ich finde, die wichtigste Information aus dieser Szene war eigentlich, dass es wieder diese Bowlingbahn gibt im Zug und ich möchte die gerne irgendwann mal sehen.
Ja, in der ersten Klasse gibt es eine Bowlingbahn und mittlerweile finde ich es ein bisschen abstrakt, weil ich dachte am Anfang der Serie, boah, 1000, ein Waggon ist echt viel, aber mittlerweile denke ich mir auch so, gerade jetzt zum Beispiel hier, dass Nolan und Ruth ein ganzes Waggon für sich haben, dann gab es ja auch eine Szene, wo in der ersten Folge, wo Layton und Melanie mal so ein ganzes Waggon für sich hatten, mittlerweile denke ich mir, bröckelt das Zug mit ein bisschen.
Auf jeden Fall. Diese Szene ist, da fehlt die Kraft hinter, ne, wenn die da über diese Revolution sprechen. Weil ich immer noch nicht weiß, was ist jetzt genau das Problem der dritten Klasse. Ja, sie wollen nach vorne, aber wir haben ja letzte Folge schon drüber geredet gehabt. Ja. Mir fehlt da einfach Substanz für diese Revolution. Dass wirklich auch das Gefühl da ist, ja, die dritte begehrt jetzt auf und es gibt mehr als nur so einen angekündigten Streik, der dann flach fällt. Mhm. Oder die Leute leiden tatsächlich. Und das ist irgendwie alles, naja, egal. Ja. Danach gibt es aber eine schöne Szenenabfolge, wie ich finde, die ein paar Sachen ins Laufen bringt, die mir dann am Ende zumindest der Folge gefallen haben. Und das beginnt damit, dass Melanie in den Tail geht.
Ja, wobei sie vorher ja diese Schwangere trifft. Mhm. Und von ihr ja Infos haben möchte.
Genau.
Wie was zusammenhängt. Und kommt halt wieder Melanies, sag ich mal, dunkle Seite raus. Und zwar sagt sie ihr, grob übersetzt, pass auf, wenn du mir keine Infos gibst, bekommst du auch kein Baby. Mhm. Ja, denn, wie gesagt, es ist schön, Kinder zu bekommen im Snowpiercer ist ein Privileg.
Ja, ein Kind-Politiker.
Ja, genau. Und die Schwangeren, was ich verstehen kann, gibt dann eben das Geheimnis preis. Und dann kommt es halt eben zu der Szene im Tail.
Ja. Die ich ein bisschen seltsam fand. Also klar, sie hatte einen bestimmten Effekt, ne? Also dass Männer, die da kraftvoll auftritt, ihre Soldaten im Gepäck hat. Was ist eigentlich mit diesen Soldaten? Wo kommen die her? Was macht? Also egal. Und dann da reinmarschiert und dann Josie identifiziert, die Sarah, und dann Josie da rausgeholt wird. Dann gibt es aber einen Punkt, wo es bei mir im Gehirn wieder Knirsch gemacht hat, ehrlich gesagt.
Okay.
Wir stellen uns den Tale vor. Sehr viel Wut. Ne? Ja. Sehr viel Hass auf alle, die da vorne, sehr viel Hass vor allen Dingen auch auf Melanie, wenn sie irgendeine Form schon mal von ihr gehört haben sollten, ne? Weil sie halt dann auch immer viel bestimmt. Und dann kommen die da rein mit 8, glaube ich, habe ich richtig gezählt, Soldaten. Ich glaube, im Tale sind irgendwie 300 Leute, 200 oder sowas, ich weiß es nicht.
Genug
auf jeden Fall. Und sie marschiert da rein als sehr wichtige Person sehr weit nach hinten und sie holt halt die Josie raus. Ja. Was würdest du als Taylee machen?
Versuchen, einen der Soldaten zu überrumpeln, an die Waffe zu kommen. Und dann versuchen, halt den Zug oder zumindest Melanie in meine Gewalt zu bekommen.
Ja.
Wäre so meine Idee. Aber was ich bin ja auch kein Rebellionsexperte, ne?
Aber was haben die Taylees gemacht?
Nix.
Nichts. Gar nichts.
Eher gesagt, haben die, das sah so fast schon ein bisschen aus, als wäre Melanie so eine Art Jesus, weil sie ging ja wirklich so auf Seite, wenn sie dann so durch die Gänge schreitet.
Ja. Ich weiß nicht, ob jemand sich die Drehbücher vorher mal durchgelesen hat und irgendwie darüber nachgedacht hat.
Ich find's okay, dass da jemand was getan hat. Womit ich mehr ein Problem habe, ist, dass sie ja wirklich so auf Seite gehen, als wäre es eine Heilige. Mit so passt schon respektvoll. Und ich hätte lieber gesehen, dass sie halt einfach vor ihrem Boden spucken oder ihr den Rücken zudrehen oder sowas. Das hätte für mich Sinn gemacht.
Ja, das wäre ja noch okay gewesen, aber so gar nichts,
sondern
eher die Leute zurückhalten und so, mach bloß nichts und nein. Na egal. Auf jeden Fall gehen wir dann mit Josie ins Verhör.
Genau. So, jetzt, ich merke schon, wie meine Wut langsam wieder ein bisschen aufkocht. Wir kommen nämlich gleich zu einer Szene, die ich einfach nur furchtbar fand. Also, Melanie spricht mit Josie und Best darf nicht dabei sein. Best wird also draußen positioniert, neben zwei Soldaten. Und Josie konfrontiert halt Melanie, dass sie halt die Wahrheit über Wilford weiß. Und auch von Laytons Inhaftierung. Und Melanie möchte halt wissen, wo Layton ist, und foltert Josie, indem sie kalte Luft von draußen via Schlauch halt als Waffe einsetzt und ihr halt den kleinen Finger erst einfriert und dann zerbröselt.
Kurze Zwischenfrage, wurde das eingebaut, um tatsächlich Leute zu foltern, oder hat man gedacht, so, ey, so können wir unsere Getränke kühlen?
Beides. Weißt du, ein guter Foltermeister weiß auch, eine kalte Cola zu würdigen. Ja. In der Zwischenzeit, wo diese Szene passiert, sieht man, wie Layton halt mit Terrence redet, der ihm halt klar macht, dass er nicht an die Revolution glaubt. Damit ist das Thema bei Layton erstmal abgehakt. Denn diese Folterszene ist schon recht hart. Und dann kam eine Szene, die ich verachtet habe, die ich wirklich schlimm finde. Denn dann sieht man, dass die Folter Melanie zugesetzt hat, die dann nämlich an einem Klo ist, weinend und sich übergeben muss, weil sie ja sowas Schlimmes getan hat. Und dann dachte ich mir so, ihr wollt mich verarschen. Ihr könnt doch nicht wirklich jemanden foltern, brutalst foltern und dann versuchen, Mitleid zu evozieren, aber nicht mit der Gefolterten, sondern mit der Folterin.
Das wird ja lang auch vorbereitet. Es wird ja dann ganz kurz erwähnt, dass, also Melanie sagt ja dann, dass sie die Schöpfung geerbt hat und eigentlich eine andere Vorstellung von einer gerechteren Welt hatte. Ne? Also wir kriegen da wieder ein paar Motive von ihr. Aber dass gleichzeitig die Krone schwer wiegt und die Verantwortung da ist. Und das entschuldigt dann tatsächlich diese Folterszene, zu sagen, ja, es muss das getan werden, was getan werden muss. Aber wenn ich danach ein bisschen kotzen muss, ist alles wieder gut.
Ja, ich fand das wirklich widerlich. Ich fand es wirklich widerlich. Ich fand es so unglaublich manipulativ. Und mittlerweile, ich meine, sie versuchen hier seit ein paar Folgen immer wieder schon so Melanie so als, ich nenne es mal als Twitter darzustellen. Weißt du, so ein bisschen gut, ein bisschen böse, aber sie hat ja dann doch irgendwie doch vielleicht ein ehrhaftes, ein gutes Ziel. Aber sorry, die foltert die Frau brutalst. Wirklich brutalst.
Ja.
Ja.
Anstatt mal in den Diskurs beispielsweise zu treten. Ne? Also ja. Wir erinnern uns, hätte sie einfach Layton ein bisschen Freiraum gegeben oder hätte mit ihm diskutiert darüber, was ja. welche Möglichkeiten man hat für die Tailies beispielsweise, dann wäre das ja alles nicht passiert. Oder sie hätte ihn einfach ausgeschaltet. Ne? Aber dieses ganze Zwischending ständig von wegen A, B, M, das nervt.
Es nervt wirklich. Und das war... Nee, ich glaube, ich hätte die Szene besser gefunden, wenn sie sie zwar gefoltert hätte, aber wir es nicht gesehen hätten. Ja, sondern vielleicht nur das Ergebnis gesehen hätten. Dann hätte diese Melanie ist kotzt gerade, weil sie ja etwas so Schlimmes tun musste, dass das jetzt voll schwer auf ihr lastet. Ja, das ist so ungelogen. Das erinnert mich so ein bisschen wie Eltern, die ihre Kinder schlagen und dann zum Kind sagen, das tut mehr weh als dir. Ja, fick dich doch. Nee, tut's nicht.
Ja, genau.
Oh, also ganz furchtbare Szene, wirklich. Ja. Für mich, glaube ich, mit die schlimmste Szene qualitativ, die ich bislang in der Serie gesehen habe. Und das soll was heißen.
Ja. Bess schleicht sich nochmal rein.
Genau. Wo ich mir auch denke, diese Soldaten sehen bedrohlich aus, aber viel Grips haben sie nicht.
Nein. Und vor allen Dingen, sie hatten vorne ihre Helme auf und nachher haben sie ihre Helme abgenommen. Ich habe mich gefragt, warum? Aber egal. Genau, also Bess geht da rein und spricht mit Josie und stellt fest, dass sie eigentlich schon auf einer anderen Seite ist, als sie eigentlich denkt. Wo ich mir auch gedacht habe, so, ja, Mädel, also denk doch mal auch ein bisschen nach, ne? Aber egal. Und nimmt dann eine Botschaft mit und hilft Josie dann,
ja.
damit die sich nochmal verteidigen kann.
Ja. Wo ich mich dann gefragt habe, ist das ein schalldichter Raum?
Ja, war es ja. Das merkt man ja in der nächsten Szene. Und das habe ich mir auch ehrlich gesagt notiert. Schalldicht, top. Geile Ingenieure.
Ja. Also, weil ich hatte das Gefühl, also für mich wirkt das wie ein normaler Raum. Ja.
Mhm.
Und es wurde ja auch, als Melanie Josie gefoltert hat, ja auch immer so umgeschnitten auf Bess. Sodass für mich das Gefühl aufkam, dass sie hört, was da gerade drin vorgeht.
Ja, aber es sollte nur darstellen, dass sie irgendwie denkt, sie wird jetzt gleich verraten oder so.
Weil ich dachte halt, was Bess halt da macht, das muss ja halt, ist halt schon recht laut. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Josie das, was mit ihr da passiert, ohne Schreien übersteht. Ja, dazu später mehr. Deswegen war ich ein bisschen irritiert, weil da stehen, wie gesagt, zwei Soldaten vor der Tür.
Ja. Ich höre nix und ich weiß nix.
Ja, auf jeden Fall, Melanie ist wieder zurück. Steht vor der Tür und hat sich gefangen. Wir wissen ja, sie hatte eine schwere Bürde zu tragen. Sie musste eine wehrlose Frau foltern. Diese arme Frau. Also Melanie, nicht die. Nicht
ja, ja, genau.
Und dann kommt Ruth. Und Ruth ist, möchte unbedingt mit ihr reden, weil es gibt ein großes Problem in der ersten Klasse. Und Melanie ist halt einfach emotional gerade nicht in der Lage, sich damit zu kümmern und blockt komplett ab. Wo ich mir dann auch dachte, Melanie ist die ganze Zeit relativ. Also gut im Plan, sage ich mal, ja.
Mhm.
Die weiß schon, wo sie aufpassen muss. Und wenn Ruth ihr relativ energisch sagt, hört mal, es gibt ein Problem in der ersten Klasse und sie blockt komplett ab. Ich erwarte ja nicht, dass Melanie dann sagt, so, okay, ich habe gerade 5 Minuten Zeit, erzähl's mir, aber sie hätte ja mal sagen können, lass mir 10 Minuten Zeit und dann kümmere ich mich drum. Ich glaube, das hätte schon ausgereicht, aber nee, sie blockt das so vehement ab. Und gibt dabei Ruth auch noch dieses Gefühl so, dumme Kuh, ja? Dass mir klar war, okay, damit hast du Ruth jetzt komplett an die erste Klasse verloren. Die wird jetzt für die arbeiten, ganz klar.
Das wirkte auch so krass konstruiert, ne? Wenn ihr noch in den Kopf geworfen wird, das ist hier kein Bed and Breakfast, weil wir ja vorher erfahren haben, dass sie früher ein Bed and Breakfast hatte, ne? Wo ich mir dachte, boah, ich konnte bestimmt laut mit den Augen rollen in dieser Szene.
Ja, das, naja, auf jeden Fall ist Ruth dann wieder weg.
Mhm.
Findest du übrigens auch, dass Ruth immer so aussieht, als würde sie schmollen?
Ja, immer die ganze Zeit. Ja? So. Alles Kacke.
Ja. Und dann ist Melanie wieder bei Josie im Verhörzimmer und versucht weiter Antworten zu bekommen und muss dann feststellen, oh mein Gott, was ist denn mit ihrem Arm los? Und dann sehen wir, was Bess und Josie gemacht haben. Sie haben nämlich einfach mal Bess' gefesselten Arm einfach mal komplett vereist. Und Josie bricht aus, verliert also ihre gesamte Hand und Teile ihres Arms. Und dann gibt es einen Kampf, bei dem, das können wir verraten, weil wir eher spoilern, Josie stirbt.
Eingefroren.
Eingefroren. Damit ist eine wichtige Hauptfigur raus. Finde ich begrüßenswert.
Es gab übrigens eine wichtige Information danach.
Okay.
Und zwar Leichen landen auf dem Komposthaufen.
Ja. Das fand ich clever.
Das fand ich nett. Ja.
Das war clever. Was ich mich frage ist, gab es keinen anderen Weg? Also hätte man nicht versuchen können, irgendwas anderes zu vereisen? Zum Beispiel den Tisch und den dann irgendwie klein hauen? Ich bin jetzt kein Physiker oder so. Aber ich meine, Josie ist ja klar, das wird sie nicht überleben. Ne? Mhm. Weil sie ist eh angeschlagen, hat sie noch einen Arm weniger. Und es ist ja auch schon in ein paar Folgen, in der ersten Folge ist ja schon eine Frau auch vereist worden, der Arm. Und die ist dann später auch gestorben. Also war mir schon klar, dass Josie bewusst ist, was sie da tut und dass es ihre letzte Tat sein wird. Aber ich hätte mir immer so gedacht, eigentlich, hätte man es anders lösen können.
Ja, ich fand es aber in Ordnung, ehrlich gesagt. Mhm. Und ich fand auch den Kampf okay. Da sieht man übrigens, dass der Raum schalldicht ist, weil es ja dann, also sie schreit ja dann ganz laut und sowas. Und die Soldaten denken sich vorne so, was esse ich denn heute? Apfelsine?
Wir haben gedacht, wir sollen vor der Tür warten.
Das genau. Ich mache nichts anderes.
Von Schreien wurde nichts gesagt.
Ja. Genau, Melanie kommt auf jeden Fall raus aus dem Raum. Der Raum friert dann ein. Und dann gibt es auch wieder einen lächerlichen Moment, wenn Nolan anläuft und rumbrüllt. Warum hat mich keiner informiert? Ich wollte hier rumfoltern. Was soll denn das?
Ich kotze danach wenigstens nicht.
Genau, also das war, ja.
Ja, damit ist Nolan auch wieder als unser Part ein bisschen gestiegen.
Ja.
Toll. Und dann kommen wir zu Bess, die zu Layton geht und ihm, von Josies Tod erzählt.
Ja.
Ja.
Ist ein bisschen außer sich.
Ist ein bisschen außer sich, ja.
Und er wird dann Ghetto-Gangster.
Wird dann Ghetto-Gangster, aber sowas von. Aber das war halt so eine klassische Szene. Jemand erzählt einem anderen, dass ein geliebter Mensch tot ist. Ne? Einfach dieses so, es wird nichts gesagt, einfach so mit dem Kopf geschüttelt und dann kommt das Geschreie. Kann man machen, funktioniert eigentlich immer, warum nicht?
Und vor allen Dingen gut, dass es in dem Nachtwagen diesen schallisolierten Spiegelraum gibt, wo man rumschreien kann, oder?
Ja, da sollte ja früher eine Bowlingbahn rein, aber. Ja.
In der nächsten Szene sehen wir dann Bennett, der voller Stolz den kleinen Miles vorne endlich abliefert.
Ja.
Da gibt es übrigens einen interessanten Moment. Und zwar fragt ja Melanie, ob alles in Ordnung gewesen ist. Und Bennett sagt dann, ja, es gab auch keinen Kontakt mit irgendjemandem. Mhm. Und das zeigt ja irgendwie, dass Bennett was verheimlicht. Oder vielleicht die Sympathien doch anders verteilt sind, als man denkt.
Ich habe es tatsächlich so verstanden, dass er einfach dass er die Wahrheit sagt, aus seiner Sicht gesehen.
Naja, aber er hat ja mitbekommen, dass da jemand war und der die Person mit Miles geredet hat und dann weggelaufen ist. Das ist ja schon etwas, was ich eigentlich erwähnen würde.
Ja, schon, aber da mache ich bei der Serie mittlerweile keine Gedanken mehr. Was ich viel interessanter fand, ist halt diese eine Aussage, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt von Ben oder Melanie kommt, die Miles ja klar macht, wenn du durch diese Tür gehst, gibt es kein Zurück mehr.
Genau. Ja, wir halten die Welt am Leben, heißt es dann so schön.
Ja.
Das hat mich übrigens an Community erinnert. Wo es ja darum geht, dass er da Techniker werden soll für Klimaanlagen.
Ja.
Das war so ein bisschen ähnlich.
Stimmt, stimmt. Aber besser.
Ja, definitiv besser.
Naja, dann sind wir wieder im Nachtzug.
Kriegen Musik.
Musik und Layton ist angepisst. Und man merkt, sein Kampfeswille wächst. Und ich hatte das Gefühl, ja, er will die Revolution. Und er könnte mittlerweile auch zu der Art revolutionär werden, der sich denkt, so, okay, wenn es halt nicht klappt, dann brennen wir halt einfach alles nieder.
Ja.
Weil er halt wirklich angepisst ist, was verständlich ist, weil man hat ja seine Frau umgebracht oder seine Geliebte.
Aber das wird nicht passieren, weil er ja irgendwann noch erfährt, dass er Papa wird.
Hm. Ach ja, stimmt.
Mhm.
Oh, aber was für ein emotionaler Konflikt, ja. Die Mutter seines Ungeborenen hat seine Frau verraten. und ist damit schuld am Tod.
Oh. Genau. Das ist schon sehr dramatisch.
Oh, Wahnsinn. Ich freue mich auf die nächsten drei Folgen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ah, naja. Gut. Jetzt sind wir auch schon fast am Ende der Folge.
Ja.
Aber es fehlt hier noch eine wichtige Figur. Die Figur, mit der wir begonnen haben, nämlich unser Psychotantchen, die LJ.
Ja.
Die trifft Layton im Spielkabinett und als LJ da reingeht und dann so sagt, wer möchte heute mit mir spielen, hatte ich so das Gefühl, okay, A, sie ist nicht zum ersten Mal drin und B, könnte jemand diese Psychotante einfach mal von Bord nehmen?
Ja, passiert vielleicht noch, hoffentlich, ja. Irgendwann.
Naja, und dann, oh mein Gott, wer ist der Mann im Schatten? Ja, wer offenbart sich? LJ, und Überraschung, es ist Layton. Und er sagt halt, dass sie viele Geheimnisse weiß, aber dass er ein Geheimnis weiß, was sie umhauen wird. Damit meint er natürlich das Geheimnis, dass Melanie Wilford ist. Ja. Und dann endet die Folge.
Ja. Oh.
Das ist unser Recap. Bis nächste Woche.
Genau. Ja, wir können dann ganz kurz drüber sprechen, ob wir jetzt gespannt sind, wie es weitergeht. Nein. Also ich zumindest nicht. Ich kann mir schon ehrlich gesagt vorstellen, wie jetzt die nächsten drei Folgen ablaufen werden, wie das Finale dann endet.
Das Finale endet wahrscheinlich, dass sie dann die Reduktion anfangen und dann kurz vorm Sieg stehen und dann kommt halt irgendein Cliffhanger. Ich habe eben auch die Befürchtung, dass es damit zu tun hat, dass Sean Bean dann kurz auftaucht, weil er hat ja, wir wissen, in der zweiten Staffel, die ja schon grünes Licht bekommen hat, warum auch immer, spielt er ja mit. Und ich gehe wirklich davon aus, dass er Wilford ist. Ich gehe davon aus, dass Wilford irgendwo in diesem Zug steckt, vielleicht auch in einer dieser Kammern, Koma-Kammern.
Soll ich dir mal meine Prognose fürs Finale geben? Die Revolution beginnt dann quasi und sie starten dann irgendwie ihre Angriffe und gehen nach vorne. Und irgendwo in einem dramatischen Moment, vermutlich im Nachtzug, taucht dann tatsächlich Wilford in Person auf und stoppt die Revolution mit seiner Anwesenheit.
Oder mit seiner Laserpeitsche.
Ja, wir werden es sehen, wir wissen es in drei Folgen. Bis dahin, ja, sind wir durch?
Wir sind durch, tatsächlich. Mhm. Wir sollten vielleicht noch so ein Fazit zu der Folge fällen. Das haben wir bislang immer gemacht. Das fehlt, glaube ich, noch. Ich fange mal an.
Ja.
Diese Folterszene ist furchtbar. Ich habe an und für sich nichts gegen Folterszenen, wenn man sie richtig benutzt. In dem Fall, fand ich, war das wirklich ganz, ganz furchtbar. Total blöd. Und moralisch, finde ich, und ethisch irgendwie auch sehr verwerflich, wie sie es gehandhabt haben. Ich finde, dass ein paar Sachen, ich weiß nicht warum, aber ein paar Sachen haben mir gefallen. Ich mochte dieses Gespräch zwischen Nolan und Ruth. Aus den falschen Gründen, da bin ich ehrlich. Ich mochte es, weil es halt so offensichtlich war.
Ja.
Ja, und ansonsten, was sie halt jedes Mal schaffen bei mir, ist, dass sie immer so enden, dass man immer so das Gefühl hat, okay, nächste Woche geht aber mal der Punk ab. Ja, war auf
wieder so. Das stimmt. Es gibt nicht so krasse Highlights, wo man wirklich das Gefühl hat, so, boah, so eine Game of Thrones Folge 8 oder sowas. Ja. Ne? Das gibt's hier irgendwie nicht. So richtig mal so ein Moment, oh mein Gott, das habe ich nicht erwartet, sondern immer nur, ah ja, okay, klar, okay. Ja, das mit Josie war jetzt mal was halbwegs Gewagtes. Ich fand auch die zweite Folgenhälfte besser als die ersten Folgenhälfte, aber irgendwie insgesamt war es wieder eine schwächere Folge. Und ich kann das immer, ich nenne es mal mein Lollometer. Auf meinen Notizen notiere ich mir dann immer ein paar Lols von Dingen, wo ich mir denke, so, wollte ich mich eigentlich verkackeiern? Und es gab wieder sehr viele Lols, mehr als die letzten beiden Folgen.
Ja, wobei, das muss ich der Serie geben, sie hatte die beste Food-Szene, sag ich mal, die beste Essensszene.
Ja, Miles. Definitiv. Ja.
Ich sag dir, Miles wird, glaube ich, doch mal eine Lieblingsfigur.
wahrscheinlich ist er in der nächsten Folge irgendwie so vor so einem riesen Dinner und dann gucken wir ihn 20 Minuten zu, wie er genüsslich isst.
Ja, neck mir genauso, Kind, genauso. Ja, ansonsten glaube ich, sind wir uns einig, bleibt es bei unserer Meinung zur Serie, dass da ja durchaus Potenzial drin steckt, aber dass das selbst, wenn man es als eigenständige Serie betrachtet und nicht als Spin-off, Sequel oder Neuinterpretation der Vorlage, die wir beide nicht kennen, oder halt des grandiosen Films, funktioniert das nicht. Es funktioniert einfach nicht, weil sie auch wirklich kapitale Fehler machen. Und das ist halt einfach zu viele Figuren. Gut, jetzt ist eine weniger. Aber ich hab die Hoffnung, dass dann morgen oder was heißt morgen, nächste Woche wieder drei neue dazukommen.
Ja, genau.
Und das mit der Zeit. Die müssen das mit der Zeit hinkommen. Also am Anfang der Serie war mein großes Problem mit so, dass ich diesen Zug nicht richtig erfassen konnte, von der Größe her. Daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt, ja. Aber die Zeit, ich meine, 5 Wochen, da war die Fight Night, wie ich schon sagte, für mich fühlt sich das an wie 3-4 Tage in der Serie, ja, ne? Das kriegen sie nicht auf die Reihe. Und das werden sie auch nicht mehr.
Und wirklich auf so einem engen Raum, wirklich mit begrenzten Kulissen und Abwechslung, musst du es schaffen, eine zeitliche und räumliche Dimension darzustellen für den Zuschauer und für die Zuschauerin. Ne? Wenn du das nicht schaffst, bist du einfach lost.
Ja. Und was ich noch empfehlen kann, Leute, die die Serie gucken, beim US-Filmmagazin Deadline, die haben einen Artikel gebracht zu den Hintergründen zur Entstehungsgeschichte der Serie. Weil wir erinnern uns vielleicht, der erste Showrunner wurde ja gekickt, dann ist auch der Regisseur Scott Derrickson gegangen. Und da gibt es ein paar neue Informationen drüber, dass der Sender wohl den Originalentwurf ein bisschen zu gewagt fand und lieber etwas machen wollte, was ein bisschen massentauglicher ist. Und das da haben wir ja schon drüber gesprochen, ne? Dass die ersten Folgen ja wirklich mehr so Law and Order im Schneezug waren. Und das fällt ihnen jetzt auch wirklich auf die Füße. Naja, gut, ich würde sagen, wir machen einen Deckel drüber, oder?
Ja, auf jeden Fall. Gut. Willst du anfangen, will ich?
Achso, ja, dann mache ich es diesmal. Wenn ihr das hier bei Deezer, bei Spotify, bei Apple Podcasts oder sonst wo hört, zum Beispiel direkt bei Movie Break, würden wir uns sehr über einen Kommentar freuen. Auch wenn ihr es nicht gehört habt, einfach nur drauf kommentieren, Thomas, ich flänke hin von dir, das würde uns freuen. Und würden uns auch freuen, wenn ihr den Podcast liked und teilt und wie gesagt kommentiert. Eine positive Bewertung wäre auch ganz fein. Warum? Weil wir es verdient haben. Und wir hören uns bei diesem Abgewöhnungsspezial in einer Woche wieder. Und ja, es war wieder schön, bis auf die Folge zu gucken. Und ich sage tschüss und überlasse dir das Feld für die letzten Worte, Thomas.
Genau. Seid auch nächste Woche wieder dabei. Steigt mit uns ein in den Snowpiercer. Fahrt einmal um die Welt. Und dann gucken wir, ob die Serie tatsächlich noch einen guten Abschluss findet oder nicht. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut.